Ja, und hinten raus in der Big Show 531 geht es natürlich um den Tennissport, es geht um Indian Wells, aber um auch noch um einiges mehr. Und ich freue mich, dass so früh am Donnerstag wieder am Start sind Paul Häuser von Sky. Guten Morgen, lieber Paul.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Und Sebastian Kaiser von der Bild-Zeitung. Grüß dich, Sebastian.
Hallihallo.
Wir kommen gleich nochmal zurück nach Indian Wells, aber Paul, am Mittwoch ungefähr so, also die Vorzeichen verdichten sich, aber am Mittwoch, glaube ich, ist es relativ deutlich ausgesprochen worden, dass die australische Regierung keine Visa an Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei den Australian Open verteilen möchte, die nicht doppelt geimpft sind. Jetzt hören wir ja die Impfquoten irgendwo bei 65-70% auf beiden Touren, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ist das, ich glaube, Stuart Fraser hat gestern geschrieben auf Twitter, dass die australische Regierung die Arbeit der ATP übernimmt, nämlich damit, dass sie eigentlich einen Impfzwang einführt. Ist das der richtige Weg, Paul?
Das ist der richtige Weg. Ich meine, letztendlich ist es ja der einzige Weg aus der Pandemie da, also, und für so einen Reisezirkus wie den Tennissport, ja. Also da brauchst du schon hohe Impfquoten. Eigentlich jetzt Indian Wells, wenn man sich das anschaut, da waren im Publikum, war doch die Vorgabe, alle, die auf der Anlage sind, müssen geimpft sein. Nur bei den Spielerinnen und Spielern galt das nicht. Und das finde ich dann schon auch ein schwieriges Signal. Und es ist, wie du sagst, wie Stuart Fraser sagt, also die Australier übernehmen da eigentlich jetzt hier die entscheidende Rolle und damit sollte dieses Problem dann auch gelöst sein, weil ja, Novak Djokovic, bin ich gespannt, ob er dann sagt, gut, dann fahre ich da nicht hin und verzichte hier auf eigentlich meinen Lieblings-Grand Slam, wo ich die besten Chancen habe, einen Grand Slam zu gewinnen, aber ich glaube, die meisten Spielerinnen und Spieler, die werden dann sagen, okay, Spritze rein, jetzt wird geimpft.
Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher, Sebastian, also man weiß ja nicht, wer geimpft ist und wer nicht. Also bei Tsitsipas weiß man, dass er noch nicht geimpft ist. Der Team ist auch nicht geimpft. Bei Djokovic gehen wir davon aus. Am Ende des Tages ist es natürlich der australischen Regierung, sei es ihr vorbehalten, dass sie einreisen lässt, wenn sie möchte. Siehst du da Probleme? Weil es ja doch eine sehr persönliche Entscheidung ist, Sebastian. Oder wenn man nach Afrika fliegt oder nach Sri Lanka, muss man ja auch irgendeine Impfung vorweisen.
Da ich für die Impfpflicht generell bin, ist das für mich ein Thema, was eigentlich, wo es mich wundert, dass das so diskutiert wird. Also ich würde sowieso eine Impfpflicht einführen. Also wenn die Regierung sagt, dass die Pandemie so schlimm ist, dann muss mit allen Mitteln, die der Regierung zur Verfügung stehen, die Pandemie bekämpft werden und sie muss ihre Bevölkerung schützen. Wenn sie das durch eine Impfpflicht kann, dann muss sie das tun. Und wenn sie sagt, nö, aus irgendwelchen Gründen machen wir das nicht, dann kann die Pandemie so schlimm nicht sein. So, also die beiden Sachen gibt es für mich nur. Und demzufolge bin ich für eine Impfpflicht und verstehe es überhaupt nicht, wenn sich da jemand nicht impfen lässt. Warum er sich impfen lässt, ist ja letztendlich Brust. Ob er das tut aus Überzeugung oder ob er es tut, um arbeiten zu können. Mhm. Und einfach nur Spaß zu haben und das Leben zu genießen, das ist egal, der Effekt ist derselbe, man ist geimpft. So. Und deswegen finde ich es vollkommen nachvollziehbar, dass nur geimpfte Spieler dort spielen dürfen, dort einreisen dürfen. Ich fand das schon so ein bisschen schizophren, dass bei den US Open da zwei Tage vor Beginn gesagt wurde, nur Geimpfte auf die Anlage, aber die Spieler, die durften ungeimpft spielen. Das war natürlich schon ein bisschen crazy, wenngleich eben das generelle Ansinnen, nur Geimpfte auf die Anlage, also nur geimpfte Zuschauer, natürlich vollkommen richtig war und so weiter. Aber eben hätte man eben konsequent sein müssen und sagen müssen, okay, dann eben auch die Spieler geimpft. Und jetzt sagst du 65-70%, das wäre ja schon ein Fortschritt gegenüber den US Open, wo wir von 50% gesprochen haben. Und das würde ja, wenn die Zahlen so sind, zeigen, dass da bei einigen auch ein Prozess eingesetzt hat im Kopf und dass da nicht nur Tennisbälle vorhanden sind, sondern auch ein paar Zellen. Und da hoffen wir, dass das so weitergeht. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, Alexander Zverev ist geimpft. Insofern kann der spielen. Und
ist er geimpft? Weißt du das? Also hat er das gesagt?
Das weiß ich, ja.
Ah, okay, gut, okay.
Ja, weiß ich auch.
Insofern ist es so, dass die Spieler, die nicht da sind, die können halt nicht gewinnen. Und ja, dann hoffen wir dann, dass Alexander Zverev, wenn die ungeimpft nicht spielen, das silberne Tablett, auf dem der Sieg dann eventuell liegt, anders als in Indian Wells, und damit haben wir eine galante Überleitung.
Herrlich, herrlich.
Anders als in Indian Wells tatsächlich annimmt, weil da lag der Sieg ja nun mehr als nur auf dem Silbertablett bereit, zu vergleichen mit den Olympischen Spielen, die München nur hätte nehmen müssen. Nur hat sie Peking bekommen, aber so eine vertane Chance wie Olympia wird es nicht wieder geben. So leicht wird man nie wieder an Spiele kommen, und genauso glaube ich, dass so einfach Alexander Zverev nie wieder zu einem Masters-Titel hätte kommen können, wie jetzt in Indian Wells, wo ja dann schon die Hauptkonkurrenten alle draußen waren, und ich weiß gar nicht, wie das Halbfinale aussah. Der Beste war, glaube ich, auf 29 gesetzt oder so. Also ganz, ganz, ganz verrückt.
Ja, und man muss natürlich eins sagen, Paul, Taylor Fritz hat das ganze Turnier über grandios gespielt, aber dieses Match darf Zverev nicht verlieren, dass er den Matchball bei Aufschlag Fritz nicht verwertet, okay, aber dann der Doppelfehler, dieses ganze Spiel, wo er seinen Aufschlag abgegeben hat, dann zum Rebreak, war komplett out of order, und dennoch denke ich, also wenn man sich die Saison anschaut von Zverev, ist es natürlich eine unfassbar brillante Saison. Natürlich Indian Wells, das fünfte Grand Slam, wie es ja gerne heißt, Paul, hätte er gerne mitgenommen, aber ansonsten kann man dem Jungen ja keinen Vorwurf machen.
So ist es. Also ja, eine echt verpasste Chance, und vor allem natürlich, es ist so bitter, wenn du mit Matchball verlierst. Er hat das Break 4, serviert aufs Match, hat er bei 5-2 schon den einen Matchball, glaube ich, bei Aufschlag Fritz. Ja, er lässt liegen. Es war kein gutes Spiel von ihm. Er war wirklich auch danach so ein bisschen konsterniert. Er kam nicht richtig gut rein, aber trotzdem hat er eigentlich alle Möglichkeiten, mit einer, ja, sag jetzt mal, 3-3-Minus-Leistung trotzdem so einen guten Gegner wie Fritz zu schlagen. Und er hätte das Turnier, bin ich mir ziemlich sicher, danach auch gewonnen. Also Cameron Norrie war zwar bockstark und ja, für den Briten natürlich eine geniale Geschichte. Aber ja, Zverev fehlt ja noch Indian Wells. Und das wäre schon in seiner Sammlung, wäre das natürlich wieder so ein weiterer Meilenstein gewesen und hätte eigentlich wunderbar reingepasst in diesen genialen Sommer, den er da abgeliefert hat. Mit nur der einen Niederlage bei den US Open im Halbfinale von New York gegen Djokovic in 5 Sätzen. Und sonst hat er ja alles eigentlich gewonnen. Und das hätte eigentlich in diesen US-Swing dann auch so, so genial gepasst. Aber so ist Tennis. Und am Ende kriegt das nicht zu Ende. Es war ja irgendwie da eine Diskussion auch noch, dass da ein Pokerspieler, der da vorne in der ersten Reihe saß, die ganze Zeit reingerufen hat und versucht hat, Zverev zu irritieren. Und Zverev konnte das nicht ganz ausblenden. Zverev, ja, war nicht zufrieden mit seiner eigenen Leistung und hatte dann halt wieder auch dieses Aufschlagthema am Schluss. Am Ende war es dann auch ein Doppelfehler zu viel in dieser entscheidenden Phase, wo er das Match ausservieren muss. Aber ich bin mir sicher, er wird das gut abschütteln können. Jetzt hat er noch ein paar schöne europäische Turniere
ja,
vor sich.
Ja, ich sehe ihn nächste Woche.
Wien, Paris. Ja. Ja, ja, herrlich, in der Stadthalle. Und ich glaube, da wird er jetzt mit Extraschwung reingehen.
Also mein Eindruck war, Sebastian, im Gegensatz zu manch anderem Konkurrenten, wie Tsitsipas vor allen Dingen, der mir komplett überspielt wirkt, Rublev sowieso, Medvedev hat jetzt diese Woche aus Moskau rausgezogen, aber wenn ich Zverev, und du warst ja auch bei den Pressekonferenzen dabei, du hast auch mit ihm geredet, sicher auch mit Mischa, aber was mir bei Zverev ausfällt, der Junge ist topfit im Moment, ist top motiviert, also der scheint mir, obwohl er in diesem Jahr 60 Spiele schon bestritten hat, nur im Einzel, Zverev scheint mir in überragender Verfassung zu sein. Jetzt immer noch, Sebastian. Teilst du diese Einschätzung?
Ja, glaube ich schon. Wie gesagt, hier hat er sich selbst rausgebracht, indem er dann auch noch angefangen hat, mit dem Idioten, der ihn da belöffelte, zu diskutieren. Und das war natürlich dann alles andere als produktiv und gut für sein eigenes Match. Also das hatte mit Sicherheit jetzt auch eine mentale Komponente, dass er dieses Spiel so unsinnig verloren hat. Das hätte er nicht machen müssen. Das hätte nicht sein dürfen. Aber generell stimmt. Ja, ich sehe auch, dass der natürlich super drauf ist, und das wissen wir ja alle, dass er eine Art Trainingsweltmeister auch ist, und das jetzt nicht im negativen Sinne gemeint, dass er nur im Training gut ist und in den Spielen nichts gewinnt, sondern er ist in den Spielen gut, gewinnt viel und ist im Training auch top und trainiert tatsächlich viel. Das wissen gerade Jens und ich ja nun auch, dass wir schon das ein oder andere Mal nicht nur 10 Minuten, sondern auch mal eine Stunde oder 2 Stunden auf Zverev nach einer Pressekonferenz, nach einem Spiel warten. Pressekonferenz und der uns dann erzählt, er musste noch mal schnell auf dem Platz ein paar Returns üben, weil er eben nur, keine Ahnung, 80 oder 90 Minuten auf dem Platz gestanden hat. Das sind natürlich Sachen, die macht nicht jeder Spieler, aber die können natürlich dann den Unterschied machen, wenn es darum geht, mal die Nummer 1 zu werden oder mal dieses oder jenes Turnier zu gewinnen. Also ich glaube, dass das schon eine Geschichte ist, die ihn auch irgendwo auszeichnet und sein Trainingsfleiß ist tatsächlich enorm und ja, er geht ja auch dann extra nach Amerika, trainiert in Miami, obwohl er es eben auch in Monaco tun könnte und so weiter. Also er macht das schon alles ziemlich gut in diesem Jahr. Hm.
Paul, wer es nicht gesehen hat, und ich habe es gesehen, aber für mich ist ja Cameron Norrie kein Unbekannter, aber erklär mal bitte den vielen Millionen Hörern, die uns jetzt gerade noch lauschen da draußen, warum, wer ist Cameron Norrie, aber vor allen Dingen, warum hat Cameron Norrie dieses vorletzte Masters der Saison 2021 gewonnen?
Ja, richtiges Timing, würde ich sagen. Er ist ein Vielspieler, er ist sicherlich auch einer der fittesten auf der Tour, einer, der in den langen Matches sich besonders wohlfühlt und schon ein Grinder, der also eine unglaublich gute Beinarbeit hat, tolle Konterschläge. Die Schläge von ihm sind sehr, sehr flach und ich glaube, die Bedingungen in Indian Wells, jetzt das war ja der langsamste Hardcourt, den es auf der Tour gibt und anscheinend war, was ich so gehört habe, war er dieses Jahr nochmal extra langsam. Mhm. Das kam ihm anscheinend sehr, sehr gut entgegen. Und ja, ein Schotte, der wirklich interessante Laufbahn hingelegt hat, so ein bisschen mit dem zweiten Bildungsweg dann auf die ATP-Tour gekommen ist, auch lange College erfolgreich gespielt hat, war nämlich bei den Junioren gar nicht so schlecht, aber hat es dann einfach nicht auf die Tour geschafft. Und in den USA, in Texas war er dann... sehr erfolgreich und hat sich da dann so diese Matchhärte erarbeitet, die du dann auch brauchst für die ATP-Tour. Arbeitet immer noch, ich glaube, Facundo Lugones mit so einem argentinischen Coach zusammen, den er vom College kennt. Und diese langfristige Zusammenarbeit, die zahlt sich aus. Und ich erinnere mich noch, dass seine Eltern sind beide Meeresbiologen. Und der ist in jungen Jahren auch schon mit den Eltern da viel rumgereist und war in Neuseeland und war in Südafrika. Also
ich glaube, er ist in Südafrika geboren, oder?
Südafrika, ich glaube, Johannesburg genau ist er geboren und war dann aber lange, also hat in Neuseeland, ist er dann zur Schule gegangen und er hat auch überlegt, für Neuseeland zu spielen, für die Kiwis und ist dann aber... So, ja, ist jetzt für Großbritannien, genau, ist ja Schotte und ist auch stolzer Schotte, hat er gesagt, dass er wirklich beim Fußball hält er klar zu den Schotten.
Jetzt passt mal auf, Frage an euch beide, wer sie zuerst beantworten kann, bekommt von mir einen Almdudler bei nächster Gelegenheit. Welcher Neuseeländer stand im Wimbledon-Finale, ich glaube es war 1983, chancenlos gegen John McEnroe damals?
Google mal schnell.
Ja, ich google mal schnell. Ich war noch nicht auf der Welt. Aber der war nicht eine Eintagsfliege, oder?
Chris Lewis. Ja, ja.
Eintagsfliege gewesen sein.
Nie mehr davor, nie mehr danach. Gut,
Du machst Bildungspodcast, Jensen. Wirklich, das ist stark. Bildungspodcast.
Ja. So, und wenn sich Alexander Zverev jetzt schon in den Hintern beißen muss, gewissermaßen gilt das dann auch, Sebastian, ein kleines bisschen für Angie Kerber, die ja gegen die spätere Siegerin Paula Badosa rausgegangen ist. Aber für mich hatte dieses Turnier, die ersten beiden Spiele von Angie, vor allem das erste gegen Siniakova war es, glaube ich, war zwar knapp, aber irgendwie war sie dann doch dran. Ich dachte, okay, zu Beginn ein schwieriges Spiel, aber sie kommt immer besser rein. Ich war dann doch überrascht, dass sie gegen Badosa raus ist. Hat Angie da auch was liegen lassen aus deiner Sicht?
Ja, das sagen wir ja dieses Jahr ziemlich oft, wo man dann denkt, Mensch, sie spielt so überragend, hat dann Pech mit der Auslösung, dass sie zweimal gegen Ash Barty rausfliegt im Halbfinale. Und bei den anderen Turnieren hat man schon das Öftere dann dieses Jahr gesagt, Mensch, gerade weil sie eben so super drauf ist, da hat sie was liegen lassen. Ja, mit Sicherheit. Also es gibt Spielerinnen, gegen die ist die Chance weiterzukommen geringer als gegen Badosa. Wenngleich natürlich Badosa eine ist, die man in diesem Jahr auch
ja, der hat neu gut gespielt. Muss, überhaupt, ne? Also ja, keine Frage. Super Saison. Ja.
Ist eine von denjenigen, die da auch so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern stark nach, wo der Pfeil nach oben zeigt. Also, aber wie gesagt, klar wäre es möglich gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man Angie Kerber nochmal einen Masters-Titel zutrauen kann, da bin ich mir nicht sicher. Und solche Niederlagen zeigen das ja auch, dass eben dann, es kommt eben immer wieder dann irgendwas, wo eben dann mal Schluss ist. Und das ist, das zieht sich natürlich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Und deswegen, es überrascht mich nicht, dass sie dieses Masters nicht gewonnen hat, aber sie hätte in der Tat ein bisschen weiterkommen können. Das sehe ich auch so. Also das ist es schade, dass sie jetzt rausgezogen hat und so ein bisschen erkältet, glaube ich, ist und dieses Turnier jetzt da auch nicht spielt. Da wäre sie auch nochmal auf Siniakova getroffen in der ersten Runde. Und ja, aber ist halt so. Kann man nichts machen, hoffen wir auf den Fed Cup.
Ja, war in Moskau dieses Turnier, das Sebastian ja anspricht, jetzt in dieser Woche, wo ja auch, ja, wo sich Sabalenka wieder zurückgemeldet hat, den Indian Wells nicht spielen durfte. Auch ein mühsamer erster Sieg. Ja, Fed Cup oder Billie Jean King Cup, wie er jetzt heißt, da wird Angie dann für Deutschland am Start sein. Auch da gibt's gute Chancen, finde ich, fürs deutsche Team, weil er doch sehr, sehr viele Leute abgesagt haben. Ein Wort noch zu diesem Endspiel. Uwe hat es vorhin kurz angesprochen. Paul, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast von den Frauen, aber Viktoria Azarenka, die ja das Turnier in Indian Wells zweimal gewonnen hat schon, 2012 und 2016. Aber Azarenka verliert in letzter Zeit, außer Naomi Osaka, tritt nicht an, so wie Cincinnati, New York 2020. Aber zum ganz großen Titel irgendwie kommt dann doch immer was dazwischen bei Azarenka. Ist mein Eindruck. Teilst du diesen, Paul?
Ja, teile ich. Ich glaube, es wird auch nicht leichter für Vika Azarenka, aber ja, ihre Leistung ist trotzdem natürlich beeindruckend. Jetzt war das ein echter Klopper, dieses Endspiel war ja 3 Stunden, 6 Minuten und am Ende verliert Azarenka den ersten Satz im Tiebreak und den dritten im Tiebreak. Hm. Ja, bitter gelaufen, aber ich finde auch Paula Badosa, tolle Geschichte, die war doch Anfang des Jahres, war die in dieser Hardcore-Quarantäne in Melbourne, also genau, und war glaube ich sogar positiv getestet, also für die war es ganz bitter. Die ja, hatte diesen miesen Start und jetzt wirklich so eine tolle Saison hingelegt. Ich fand schon auf Sand ihre Ergebnisse so beeindruckend und die hat eigentlich das tolle Package. Und bin mir sicher, die ist gekommen, um zu bleiben da in der Weltspitze. Die wird noch kräftig aufmischen. Und deshalb wird es auch für Azarenka nicht leicht, die ganz großen Kirschen abzuräumen. Aber sie wird sicherlich mitspielen können und bleibt eine ganz zähe, eine ganz unangenehme Gegnerin. Und das macht es ja so interessant, dass du da, also ja, wirklich.
Bei den Frauen, das ist Wahnsinn.
Ja, bei den Frauen, wenn du da Raducanu gegen Azarenka hast, Badosa gegen Fernandes und hoffentlich haben wir auch bald wieder Naomi Osaka. Was ist mit Corey Goff? Genau. Also es ist super spannend und ich bin auch echt auf diesen Billie Jean King Cup, bin ich sehr gespannt. Da sehe ich übrigens die Spanierinnen, auch ganz heiß. Ja, ganz weit vorne.
Ja, wir sind extrem gespannt und übrigens für ein Match von 3 Stunden und 6 Minuten stehen Francis Tiafoe und Andy Murray gar nicht auf. 3 Stunden 45 Weltklasse. In Antwerpen ja, und also Murray spielt heute gegen Schwarzmann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er extrem frisch sein wird. Danke Sebastian, danke Paul. Das war's, die Big Show 531. Am Wochenende die Dailies mit der Musik von Renner. Und ja, NFL Sofa Quarterbacks am Montag und College Quarterbacks nächste Woche. Das war's, wir hören uns wieder kommende Woche dann. Da bin ich in Wien, aber der Nikola wird das sicherlich ordentlich schaukeln.